Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen brandheißen Episode des Fitnessanleitung Podcasts. Und ja, wie immer ein herzlicher Gruß von unserem Sponsor, nämlich uns selbst der Fitnessanleitung. Sprich, wenn ihr das Ganze hier supporten wollt, auch weiterhin unsere lieblichen Stimmen in euren Öhrchen haben möchtet, auf dem Weg zur Arbeit, im Gym oder wo auch immer, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns ein bisschen supportet im Fitnessanleitung-Shop und euch einfach vielleicht neue Widerstandsbänder gönnt, die sind jetzt auch im exklusiven Bundle erhältlich mit Griffen, mit Fußschlaufen, sodass ihr einfach alles machen könnt, was ihr auch so, im Gym trainieren wollt, könnt. Bizeps Curls, ihr könnt wirklich auch sowas wie Kickback simulieren. Alles wirklich drum und dran. Ein Gym alles in eurer Handtasche quasi. Und natürlich auch den Sling Trainer, den Premium Sling und viele weitere Produkte. Also guckt da gerne mal vorbei, unterstützt uns ein bisschen mit einem Kauf und supportet das Ganze. Das wird uns sehr freuen. Ansonsten, Chris, wie hast du die letzten Tage überstanden? Es war ja ganz viel los in Deutschland. Ne? Wir werden jetzt bald von einer grün-gelb-roten Diktatur regiert wahrscheinlich. Ne? Spaß, natürlich nicht. Ist nicht so schlimm, denke ich mal. Aber auf jeden Fall sehr politisch geprägt die letzten Wochen.
Ja, moin auch erstmal von meiner Seite. Hast vollkommen recht, Wahlen waren ja am Start. Man hat sich ja schon so ein bisschen, glaube ich, diesmal ein bisschen mehr dafür interessiert, weil ich glaube, die letzten Jahre war es ja auch irgendwie so ein bisschen klar, was passiert. Diesmal war es ja sehr knapp, glaube ich. Und die Frage, vielleicht ist man mit dem Ergebnis zufrieden. Also ich glaube halt, unabhängig von dem, was ich jetzt gewählt habe, kann man eigentlich sagen, dass es eigentlich so ganz gut ausgegangen ist, oder? Weil sehr ausgeglichen, ich finde sehr demokratisch in dem Fall. Und für alle Parteien, außer für die CDU relativ okay, vor allem für die in der Mitte, würde ich mal behaupten. Dementsprechend, also ich muss sagen, auch wenn meine Partei, die ich gewählt habe, jetzt nicht besonders viel Stimmen bekommen hat, bin ich relativ zufrieden so mit dem Ergebnis. Also zufrieden in dem Fall, was überhaupt die Situation hergeht, ne? Gibt es so. Also schlimmer wäre jetzt in meinen Augen gewesen, hätte die CDU jetzt einmal doch über 30% bekommen und das Ding wäre so weitergelaufen wie jetzt ungefähr.
Ja, definitiv. Also die Ränder haben verloren, was sehr gut ist. Denke ich mal, kein Extrem sollte in einer Regierung sitzen. Das ist nie, ich glaube, optimal. Für einige schon in deren Weltbild, aber ich denke mal, die Mitte ist immer ein guter Kompromiss aus beiden Welten, kann man allgemein, denke ich mal, auch mal so raushauen, ohne dass wir jetzt so krasse politische Statements hier machen möchten. Und ich denke auch, mit der Regierung kann man auch einen guten Klimaschutz machen, was, denke ich, auch allen Menschen zugutekommt und einfach super wichtig ist. Gerade als ich sag mal, einflussreiches Land wie Deutschland sollte da auf jeden Fall vorangehen. Und das ist mit der CDU nicht so gut geglückt, will ich mal meinen, wie man an auch Studien und der momentanen Situation auch sieht. Also ist ja nur ein Fakt. Deswegen, denke ich, kann der Richtung zumindest nur Besseres geschehen. Und das ist, denke ich mal, für uns alle eine coole Sache. Denn wenn die Fitnessstudios überschwemmt werden, können wir nicht mehr pumpen gehen. Außer du vielleicht, du hast dein Training noch immer dahin durchgezogen. Ja. Aber deswegen ist schon ganz okay. Ich glaube, wir müssen nicht weinen. War auf jeden Fall lustig. Ich stand 1,5 Stunden in der Schlange beim Wahllokal. Ich kann mir vorstellen, bei dieser schlechten Organisation, die haben nur 3 Wahlräume gehabt, da hätte man viel mehr machen können, theoretisch. Sind ein paar Leute, die so gedacht haben, soll ich jetzt hingehen oder nicht? Die sind einfach wieder gegangen, als sie die Schlange gesehen haben.
Ja, ich habe mir das nicht angetan. Ich habe das schon geahnt. Ja. Deswegen habe ich Briefwahl gemacht. Vor allem Berlin war ja auch organisatorisch, war das mal wieder eine Weltklasse-Leistung, halt die Berlin-Wahlen, die Bundestagswahlen und den Berlin-Marathon an einen Tag zu legen. Das ist so klug wie, was weiß ich, im Stehen zu scheißen. Also das ist halt einfach, das macht gar keinen Sinn. Wenn du einfach, der Marathon bedeutet ja in Berlin, dass die komplette Stadt einfach mal gesperrt ist. Die komplette Stadt ist gesperrt. Alle Straßen sind dicht. Alle sind eingezäunt. Und diesen Marathon einfach an den Tag zu machen, wo eine Bundestagswahl primär natürlich auch in Berlin stattfindet, was die Presse und Co. angeht. Und die Berlin-Wahl, also die Landtagswahl, war ja auch in Berlin zum gleichen Tag. Und dann einfach den Marathon noch. Da war mir vorher klar, da gehst du nicht mehr, dann machst du lieber eine Briefwahl. Und genau dieses Chaos, das hat sich ja eigentlich angebahnt, ist auch eingetreten, dass einfach in Berlin alles eskaliert ist, was es angeht. Und da frage ich mich halt auch wieder, Wer organisiert denn bitte sowas? Wer macht das?
Ja.
Ich verstehe es einfach nicht.
Ist schon krass, dass man da das echt nicht auf die Reihe kriegt und dann teilweise sich Gedanken machen muss, ob die Stimmen überhaupt noch gültig sind oder nicht, weil es nach 18 Uhr war. Ganz schlimm. Ich meine, gut, man muss aber ehrlich sagen, ich glaube, die Vollkatastrophe war mal wieder Armin Laschet, der einfach mal den Stimmzettel falsch rum eingeworfen hat. Es ist unglaublich. Wie kann man so verkacken in so vielen Bereichen in den letzten 3-4 Monaten? Ja, ja. Es ist einfach ein Meme. Daran wird man sich in 4 Jahren noch erinnern können. Es ist unfassbar, wenn der...
Also ja, ich glaube, ja, er ist ein Sinnbild für schlechte Öffentlichkeitsarbeit. Also ich glaube, wahrscheinlich wird er sogar einen Berater gehabt haben. Also das ist ja das Schlimmste. Also ganz ehrlich, wäre ich sein Berater gewesen, hätte ich gesagt, halt die Fresse und zeigt sich so wenig wie möglich im
Fernsehen. Mach's wie Scholz. So wie
ja. Ja, der hat's richtig gemacht. True. Wie kann man nur so ein unglücklicher Mensch sein?
Ich weiß es nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Wir sind, by the way, in alle Podcast-Hörer auch wieder mal, ich glaube, die letzten 2 Wochen waren wir es nicht, aber er hat sich nicht ergeben, aber jetzt wieder live bei Instagram. Und wenn ihr auch gerne mal live dabei sein wollt, dann guckt auf jeden Fall mal Mittwoch, so gegen 12, immer mal in, da fällt das Handy wieder um, in unseren Instagram-Account oder in Göckys Story, dort werdet ihr auch mal benachrichtigt, wenn wir live gehen, und dann könnt ihr eure Fragen stellen. Und ich sehe gerade, unten sind auch schon einige eingetroffen, da werden wir nachher drauf eingehen. Und alle, die jetzt hier im Chat sind, im Livestream sind, haut eure Fragen, wenn ihr sie habt, auf jeden Fall unten in das Fragetool, dann gehen wir da später auf jeden Fall gerne drauf ein. Wir können ja mal hier eine im Chat jetzt nehmen. Airfryer oder Standmixer, Chris, welches Küchengerät würdet ihr wählen, falls nur eins gekauft werden dürfte?
Das kannst du ja gar nicht miteinander vergleichen. Also ich vergleiche auch keinen Toaster mit einer Badewanne. Das macht ja gar keinen Sinn. Also du kannst den Toaster auch nicht baden. Das ist so, ein Standmixer machst du für Getränke. Und ein Airfryer ersetzt halt, wie der Name schon sagt, Fryer, Fritteuse. Eher eine Fritteuse, eventuell einen Backofen. Also ganz ehrlich, also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich zum Beispiel nutze eigentlich nie einen Standmixer. Weil ich wüsste gar nicht, was ich mir da drin machen sollte, weil ich mir keine Smoothies jetzt selber mache. Das ist alles Kalorienbomben. Wir haben sogar einen Standmixer, aber der ist irgendwo im Lager, weil der nimmt erstmal viel Platz weg. Und ich habe ja so einen Shaker, also für Proteinshakes brauche ich keinen Standmixer. So, das ist halt für Leute, die wirklich sich jetzt irgendwie so ein Hafer-Smoothie mit Obst und bla, mache ich aber nie. Das ist vielleicht für Leute, also ich frühstücke ja auch nicht, das wäre vielleicht ein Frühstück, eine Alternative. Aber ich nutze einen Airfryer wirklich 3-4 Mal die Woche, weil wir keine Fritteuse haben. Wir sehr gerne quasi in Anführungsstrichen frittiert essen, was aber dann natürlich ohne Öl ist oder ohne Fett. In dem Fall, wenn man sich irgendwie so, also wir machen das sehr viel, also Pommes zum Beispiel würde ich sonst nie essen, aber im Airfryer sparst du ja einen Haufen Fett und die schmecken ja mindestens genauso geil bei einem guten Airfryer. Chicken Nuggets, man kann Laugenbrezel richtig geil im Airfryer machen, solche Geschichten. Ich bin Team Airfryer. Würde ich frühstücken, würde ich vielleicht auch einen Standmixer haben, aber mir fällt gerade keine Situation ein, wo ich den nutzen würde. Wie sieht es bei dir aus, Julian? Was würdest du nutzen?
Also ich persönlich habe halt noch nie einen Airfryer besessen, deswegen kann ich da jetzt nichts Konkretes zu sagen. Aber allein von den, also ich habe auch einen Mixer, einen Mixer habe ich schon mal besessen, aber ganz ehrlich, ich habe ihn in 3 Jahren, als ich in der Wohnung in Mainz studiert habe, nicht einmal benutzt. Nicht einmal. Der stand da einfach rum und ist vergammelt. So, der Staubfänger. 100%. Und deswegen hätte ich, glaube ich, dort einen Airfryer stehen gehabt. Den hätte ich öfter mal verwendet. Da kann man ja, wie gesagt, so viel geiles Zeug drin machen. Und ich bin auch der Letzte, weil ich einfach nie genug essen kann. Ich bin ein kleines, fettes Kind innerlich. Ich würde meine Kalorien in allererster Linie, nicht trinken. So, das ist einfach mal Fakt. Und klar, mit einem Mixer kann man vielleicht auch Dressings oder Soßen zubereiten, so, aber dann gibt es noch mal einen Pürierstab oder was weiß ich, auch für Soßen, tolle Soßen, auch teilweise kalorienreduzierte Sachen aus dem Supermarkt. Da brauche ich jetzt, muss ich mir das nicht selbst machen. Wir wissen ja alle, die Zeit ist knapp und dann kauft man eben doch öfter mal ein Fertigprodukt, statt es daheim zu machen. Deswegen, ich glaube, würde ich was wirklich nutzen oder was daheim haben von beiden Sachen, dann auf jeden Fall lieber ein Airfryer. Ist, denke ich. Das ist
ein interessantes Thema, so, ne? Fitness oder Bodybuilding, Küchengeräte. Was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Klar, eigentlich in der Regel könnte man echt sagen, so ein Shaker oder Mixer macht voll Sinn für Bodybuilder, um halt gezielt sich irgendwelche Drinks zu machen, wo man dann vielleicht auch noch Nahrungsergänzung reinschüttet oder so. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich feiere so Mixer. Du kennst ja auch diese übelst dann voll viel Watt haben, so voll. Es gibt ja auch so welche für 500 Euro. Und ich habe immer so ein bisschen geliebäugelt, mir so ein Ding mal zu kaufen. Aber ich habe immer gesagt, ey, ich hatte mal so ein Ding, das hat auch schon 70 oder 80 Euro von Philips gekostet, so von Amazon. Der sah auch ganz geil aus, mit so einem riesen Glasding oben drauf. Und ich habe ihn wirklich nie genutzt. Und er stand nur rum, ist verstaubt. Und also ich brauche keinen Mixer. Ich weiß ja nicht, ich könnte mal, wenn ihr jetzt hier bei Instagram gerade seid, mal in die Kommentare schreiben, was ist euer Feedback dazu, Mixer oder Airfryer. Ja. Aber ich finde, ein Airfryer erfüllt viel mehr seine Aufgabe, weil ein Ofen oder eine Fritteuse oder ähnliches nutzt man eigentlich in meinen Augen öfters, wenn man kocht. Und dann kann man halt da die fettfreiere Variante einfach nutzen. Wieso soll ich unnötig Fett mir reinhauen? So, denke ich mir immer.
Aber wenn wir gerade schon dabei sind, was sind denn tatsächlich unsere Küchengeräte, wo wir sagen, das macht auf jeden Fall Sinn? Weil ich denke mal, jeder hat, ich glaube, ich habe mal eine Doku gesehen, NDR, irgendwas, Marktcheck oder keine Ahnung, hier ist jeder Deutsche irgendwie im Schnitt. Ich natürlich noch nicht, beziehungsweise meine Mutter hat ganz viel, aber gut, ich noch nicht. Irgendwie 10 oder 12 Küchengeräte hat. Und dann denke ich mir so, was soll denn da alles dazugehören? Was braucht man denn so viel? Also wirklich, was ich als essentiell finde, was wirklich auch meine zwei Favorites sind, ich weiß nicht, ob das als Küchenmaschine gilt, aber definitiv eine Kaffeemaschine, weil ich halt Kaffeetrinker bin, ganz wichtig, und eine Mikrowelle. So, das ist halt, sind so die zwei wichtigsten Sachen. Ich denke mal, einen Ofen kann man jetzt dazu zählen. Das hat ja eigentlich jede Küche so als Grundausstattung, eine Spülmaschine. Aber wenn so, so Plug and Play quasi.
Mir geht schon um Essen zu bereiten, ja, würde ich sagen.
Deswegen,
ne? Mikrowelle schon.
Mikrowelle ist so das Beste. Und jeder,
also wir können ja mal zu Top 3 oder 5, das hat mir auch mal angefangen früher.
Stimmt.
Also wenn ich jetzt so meine Top 5, zumindest im Kopf, auf Platz 1 safe sage, gebe ich dir vollkommen recht, Mikrowelle. Das nutzt man einfach am häufigsten, allein nur um Sachen warm zu machen. Wenn man sich mal so Popcorn macht, Soßen, ich mache mir gerne so Baked Beans warm, die haue ich aus der Dose in eine Schale, machen mir so Baked Beans warm. Auf 1, also Mikrowelle, auf Platz 2 würde ich sagen, safe der Kontaktgrill. Kontaktgrill nutze ich so oft. Ich habe mir den, wo ich mir den gekauft habe, dachte ich, ach ja, brauchst du wahrscheinlich nicht. Aber das Fleisch, der Fisch, er schmeckt einfach so viel geiler und es geht viel schneller und es ist viel weniger Aufwand, das sauber zu machen, weil das Fett läuft ja auch ab. Das heißt, wenn ich mir Fleisch mache, spare ich mir extrem viel Fett beim Kontaktgrill. Und Steak oder Rinderfilet wird perfekt, also es wird richtig medium. Du brauchst dir keine Gedanken machen und gucken und es wird wirklich immer perfekt. Also Kontaktgrill auch für Brot richtig geil, wenn wir Wraps oder so machen, um das kurz nochmal anzugrillen. Also Kontaktgrill safe Nummer 2. Nummer 3 würde ich schon fast im Airfryer sagen, weil wir sehr gern so mal Pommes oder so zu irgendwas dazu machen. Und ich würde sonst nie Pommes essen. Also der Airfryer eröffnet mir die Möglichkeit, Dinge zu essen, die ich sonst nicht essen würde. Auf jeden Fall. Platz 4, das ist wahrscheinlich eine Ausnahme, Pizzaofen. Wir haben halt einen eigenen Pizzaofen.
Dass der nicht höher rankt so bei dir, bin ich überrascht. Aber gut, das ist sehr spezifisch.
Naja, doch. Also er ist ziemlich geil, aber man muss halt, ich finde, man muss das immer ins Verhältnis der Häufigkeit, wie oft man das nutzt, setzen. Also so gehe ich jetzt vor. Also natürlich nicht, was ich geil finde, sondern in der Häufigkeit. Ein Küchengerät macht in meinen Augen nur Sinn, wenn man es auch häufig nutzt, weißt du? Wenn man dafür Geld ausgibt. Und Pizza isst du halt nicht jeden Tag, weil der Teig, denn das ist ja ein Hefeteig, wenn du ihn vernünftig machst, brauchst du 1 bis 2 Tage für einen guten Teig. Deswegen nutzt du so einen Pizzaofen, was wir nutzen, also einmal die Woche auf jeden Fall, aber jetzt auch nicht öfters als 2-mal die Woche. So, deswegen Pizzaofen auf Platz 4. Und auf Platz 5 ist eher so ein asiatisches Ding. Hätte ich jetzt keine Freundin, die vietnamesische Wurzeln hätte, würde ich es wahrscheinlich weniger sogar noch nutzen. Ist ein Reiskocher auf Platz 5. Nicht nur wegen dem Reis, sondern weil wir sehr gerne auch so Geschichten wie Dumplings und so machen. Das ist ja ein Garer, das gart ja auch Teig. Und es ist halt ziemlich geil, so wenn du halt zum Asienmarkt gehst und die Dumplings und Gyoza und so ein Zeug holst und das in den Reiskocher machst, dann schmeckt das 1:1 wie aus dem China oder aus dem vietnamesischen Restaurant. Also dann wird das richtig schön gegart und dann schmeckt das geil. Und klar, wenn man Reis macht sowieso, aber ich glaube, nur für Reis braucht man, wenn man jetzt kein Bodybuilder ist, nicht unbedingt einen Reiskocher. Aber das ist so meine Top 5 auf jeden Fall. So.
Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste, glaube ich, gar nicht 5 Küchenutensilien oder Geräte, die ich jetzt so regelmäßig nutzen würde, weil es halt wirklich einfach komplett die Basics sind. Aber wie gesagt, wenn es mal dazu kommt.
Hast du 3?
Ja, also ich würde sagen, schon Nummer eins, gebe ich dir recht, ist die Mikrowelle safe. Also die, da kannst du ja auch alles drin machen. Ich habe tatsächlich in Mainz einen Mikrowellenofen gehabt, weil meine Wohnung damals ja einfach nur so eine Kochnische hatte mit zwei Herdplatten und das war's. Und da habe ich natürlich auch alles drin gemacht, so Pizza gebacken, irgendwie natürlich Sachen warm gemacht. Kannst auch Mugcakes drin machen zum Beispiel, ist auch natürlich ja, ganz, ganz lecker. Und eine Mikrowelle ist einfach das Nonplusultra. Und wenn sie da auch noch so eine Grillfunktion hat, ist schon cool. Ich glaube, in der TU...
Vor allem muss man auch sagen, ja. Mikrowelle kostet halt auch nicht mehr ja. viel. Ne? Das ist ja auch noch ein Schnäppchen.
Ja, definitiv. Ja. Und als zweites, wenn das zählt, dann 100% halt eine Kaffeemaschine. So, ich weiß nicht, da kann man jetzt kein Essen zubereiten, aber ohne meine Kaffeemaschine habe ich kein glückliches Leben. Und ja, ich habe immer so Senseo-Pad-Maschinen, weil die auch so ein guter Kompromiss aus, es geht super schnell, es schmeckt noch gut und es ist jetzt auch nicht krass umweltschädlich, weil ich glaube, diese, klar, die sind auch recycelbar, aber diese Tabs, sage ich mal, von Nespresso oder wie die heißen, ne, wo George Clooney immer eine schöne Verwerbung macht, die sind halt so, ja, keine Ahnung, zum einen viel teurer auch noch und zum anderen, ich weiß nicht, auch bestimmt nicht so geil für die Umwelt, auch wenn ich jetzt nicht kein Öko hier bin, also keine Sorge, aber, ne, und dementsprechend ist das so ein ganz guter Kompromiss. Ich glaube auch diese Senseo-Pad-Maschinen, die machen kein Geld mit den Maschinen, weil die kriegst du teilweise schon für 50 Euro oder so. Die machen wirklich nur Geld mit diesen Pads, weil die sind, glaube ich, in der Menge dann eher das, was Umsatz bringt. Genau, und als drittes, ich glaube, dann würde ich vielleicht sowas wie so einen Handmixer vielleicht nehmen, weil wenn man dann mal was backt, ist es schon scheiße, wenn man nur einen Schneebesen da hat und nicht irgendwie so einen Mixer, mit dem man das mixen kann. Deswegen wäre das, glaube ich, Nummer 3, weil ansonsten habe ich halt noch nie einen Reiskocher besessen, wie gesagt, einen Mixer, so einen richtigen Standmixer habe ich auch noch nie wirklich benutzt. Und ja, ansonsten...
Braucht man ja auch Platz für, muss genau. Sagen. Wo ich meine Studentenbude hatte, damals in Mannheim noch, auch in meiner ersten und auch in meiner zweiten Wohnung in Berlin, also auch in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin. Also du musst Platz haben für Küchengeräte, safe. Also ich würde mir nie einen Pizzaofen und so ein Zeug holen. Also wenn ich jetzt eine kleine Studentenbude hätte, dann würde, okay, den Kontaktgrill hatte ich, glaube ich, auch schon in Mannheim damals. Also da würde ich nie wieder darauf verzichten, weil der nimmt auch nicht viel Platz weg. Aber sonst, ja.
Ja, cool.
Ja, schon recht, man braucht Platz. Kaffeemaschine, ich mag keinen Kaffee, sonst wäre das wahrscheinlich bei mir auch oben. Finde ich auch, also Kaffeemaschinen finde ich ästhetisch, finde ich geil. Ich würde einfach aus Prinzip eine holen.
Aber sein. Schon so eine Siebträgermaschine dann. Das ist dann Görki-Style, das ist richtig hochwertig. Nee,
ich bin damals, ich habe meine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, im Fitnessstudio. Und damals mein Chef ihr müsst euch vorstellen, wenn man Sport- und Fitnesskaufmann lernt, ist man weniger Fitnesstrainer, sondern eher so die Barschubse und der was weiß ich, für ein Typ. Auf jeden Fall hatte er sich, irgendwann kam auf die Idee, sich so eine krasse DeLonghi-Maschine zu kaufen. Die waren damals noch extrem teuer. Die sind zwar immer noch teuer, aber damals hatte der irgendwie für, wann habe ich die Ausbildung gemacht? Vor 12, 13 Jahren oder so. Vor 12, 13, 14 Jahren habe ich die Ausbildung. Boah, ist das ewig her. Ich bin alt. Auf jeden Fall hat er sich damals für 1000 Euro so eine DeLonghi-Maschine geholt und war übel stolz darauf. Und da musste die natürlich auch gepflegt werden und da musste man da alles machen. Und musste das machen? Natürlich der dumme Azubi. Ich musste dann immer die Filter reinigen. Ich musste dann immer diese Milchschäumbehälter abschrauben und wieder irgendwie sauber machen, wieder auffüllen. Und dann war das für mich, diese DeLonghi-Maschine, war irgendwie so eine Wissenschaft für sich. Das war schon so irgendwie wie der Porsche unter den Maschinen. Und dann dachte ich auch immer damals, boah, wenn du mal irgendwann Geld hast und dann auch mal irgendwann auf die Idee kommst, Kaffee zu trinken, dann willst du auch so ein Ding haben. Weil ich das immer sauber gemacht habe. Aber ich fand geil so, ne? Das war sehr hochwertig. Aber ich habe, wie gesagt, bis heute mag ich keinen Kaffee. Ich habe mir dann in den Ding mal Milchschaum gemacht und da Kakaopulver reingemacht. Dann habe ich die irgendwie so ein bisschen genutzt.
Ja, naja. Ja, das ist halt die ja, also... Ich kann es aber auch verstehen, warum man Kaffee nicht mag. Es ist ja auch irgendwie so wie Ingwertee oder keine Ahnung, so ganz penetrante, geschmacksintensive Sachen, wo man einfach auch drauf stehen muss. Wenn ich jetzt mir jemand Koriander vorlegen würde, würde ich auch, oder Kümmel, irgendwas mit Kümmel, ey, ciao, wirklich. Also letztens wieder ein Harzer Käse gekauft. Ich weiß, Harzer Käse, streiten sich auch wieder die Gemüter, ne? Liebt man's, hasst man's. Da war wieder Kümmel drin, obwohl eigentlich drauf stand kein Kümmel, aber die laufen halt beim gleichen Produzenten.
Boah, Kümmel finde ich auch ekelhaft.
Das ist richtig schlimm.
Kümmel, auch Kümmelbrot, so Brot und dann ist so Kümmeldinger.
Dann beißt du so da drauf und irgendwie der ganze Brotgeschmack oder was du noch aufs Brot gemacht hast, ist sofort weg und du schmeckst nur noch Kümmel. So, das ist, geht gar nicht.
Es gibt so ein paar Sachen, so, die man einfach, also die ich jetzt nicht mag, kann ich ja an einer Hand aufzählen. Das ist Kümmel, das sind Oliven, das ist Kaffee, das ist sowas wie Artischocken ist nicht so mein Ding. So, also das sind so ein paar Sachen und Pilze grundlegend auch nicht unbedingt. Also wenn man so in so einer Suppe ein paar Pilze schwimmen, esse ich die mit so kleine, aber grundlegend würde ich die jetzt nicht bestellen. Okay. Das sind so irgendwie, keine Ahnung, die Konsistenz dieser Sachen, die finde ich irgendwie komisch. Bei Pilzen muss ich immer an so Gummi denken, bei Oliven habe ich immer das Gefühl, ich beiße irgendwie in Öl rein.
Ja, ja.
Artischocken finde ich auch komisch.
Ja. Ja, genau, so sein Ding. Aber das ist die Top 5 Folge. Nee, weil ich, wenn ich mal sagen müsste, was ich nicht mag, also auf jeden Fall Lakritz. Ganz schlimm. Total Lakritz.
Ich finde das eigentlich ganz geil mal. Also da gibt es aber auch Pro und Contra. Das ist komisch. Bei manchen Dingen gibt es irgendwie gar nicht so
Mittel. Null.
Thunfisch ist auch so ein Ding. Es gibt Leute, die lieben Thunfisch, die anderen hassen. Es gibt immer so ein paar Sachen, so, wo man denkt, so, der eine feiert es voll, der andere hasst es komplett.
Ja. Definitiv. So, ne?
Und das, gibt's viele solche
das sind halt auch genau die Dinge, die du auch aufgezählt hast. Also ich kenne auch viele, die Oliven gar nicht mögen. Oder auch hier so, boah, ich hasse grüne Oliven, ich esse nur die schwarzen. So auch nach dem Motto. Ja, keine Ahnung. Dann irgendwie Koriander, wie gesagt, ist ganz schlimm. Kümmel ist ganz schlimm. Was haben wir noch? Was habe ich noch gesagt?
Koriander geht mal auch. Das habe ich da mich dran gewöhnt. Das kommt nicht in der vietnamesischen
Küche. Macht ihr es nicht auch immer in die Sommerrollen auch rein, unter anderem?
Ja, eben, genau. Das kommt auch in die Sommerrollen. Koriander muss immer mit rein. Ja. Es ist aber auch nur so eine kleine Note. Da legst du zwei, drei Blätter dazu, dann merkst du das nicht so extrem. Dann ist es ganz okay.
Ich muss halt auch wirklich mal wieder Sommerrollen machen, die Dinger. Ich habe die früher vor 5, 6 Jahren des Öfteren mal mit meiner damaligen Freundin gegessen, aber du machst dir das halt nicht allein. Das ist so ein typisches Essen, das du halt wirklich nur machst mit jemand zusammen, weil es auch so ein Erlebnis ist. Ne? Du baust dir deine Sommerrollen da, genau, machst dann, baust die Toppings da vor dir auf, Hälfte, Hälfte, so, jeder darf entscheiden, ein bisschen was auf den Tisch kommt, bereitest das vor, das ist...
Aber es ist verhältnismäßig nicht aufwendig,
genau.
Muss man sagen.
Ja,
du holst. Weil du musst ja nicht wirklich was kochen, außer die Garnelen oder das Fleisch, alles andere tust du ja eigentlich so nur rein, ne?
Ja.
Dieses Reispapier muss ja auch nur kurz ins Wasser halten, das muss ja auch nicht kochen oder so.
Also fürs nächste Date weiß ich, was ich mache. Wenn mal irgendwann wieder
eins. Wenn ihr vielleicht nur kurz, sorry, eben für die Leute, die nicht wissen, was Sommerrollen, also ich kenne Leute, die wissen nicht, was Sommerrollen sind, ne? Richtig traurig. Checkt mal ab, Görki, Sommerrollen, ich habe sogar vor ein paar Wochen noch ein neues Video dazu gemacht, dann könnt ihr das mal nachmachen, ihr werdet es lieben, also definitiv. Für mich auch einfach ein Fitness- oder auch Bodybuilding-Meal, was krass unterschätzt ist, also was gar kein, also viele nicht auf dem Schirm haben. Das ist quasi so die gesunde Frühlingsrolle, beziehungsweise auch der asiatische Burrito, sozusagen.
Ja.
Kann man sich das vorstellen.
Die Leute sagen, unsere Instagram-Verbindung ist ein bisschen schlecht, die Tonverbindung. Es tut uns sehr leid. Ich glaube, on the fly können wir da jetzt schlecht was drauf ändern, weil wir müssen für euch Podcast-Zuhörer auch nochmal die Kameras möglichst weit weg vom Mikrofon halten, weil man kann das Handy nicht stumm schalten. Sprich, der Lautsprecher vom Handy stößt natürlich Christophs Stimme aus, wenn er was sagt. Und das geht wiederum in den Lautsprecher und dann habt ihr auf den Ohren doppelte Stimmen und das ist nicht so.
Die Frage ist, wie ist die Verbindung bei Instagram? Ist sie gut oder schlecht? Weil ich könnte theoretisch mal gucken, auf 5G umzuschalten. Mein WLAN spinnt manchmal hier.
Daran kann es natürlich auch liegen, dass irgendwie Internetprobleme ist. Aber naja.
2021 Internetprobleme. Da sollte man sich überlegen, was man wählt.
Ja, exakt. Aber ey, das ist auch eine Sache, die jetzt vielleicht tatsächlich besser werden könnte.
Aber weißt du, was mich ankotzt? Wirklich. So, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also das merkst du, wenn du Unternehmer bist, aber auch vielleicht auch Selbstständiger. Als Angestellter vielleicht gar nicht so, weil du dich nicht so extrem drum kümmern musstest, der ganze Bürokratiekram und die Verbeamtung und alles in Deutschland so, ne? Und das Ding ist einfach, so wie oft du einfach per Post die Dinge noch erledigen musst, irgendwo extra hinfahren musst, dann auf die Post wartest. Also es kann nicht sein, dass du ein halbes Jahr fast auf deine Umsatzsteuernummer wartest oder so. Das ist halt Deutschland so, ne? Weil die auch per Post wiederkommt.
Ja.
Und dann frage ich mich, man hat doch... Also sag ich mal, so Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre, allerspätestens, hatte doch jeder Haushalt einen Internetanschluss. Es war doch komplett abzusehen, dass jeder Haushalt Internet hat und dass das die Zukunft war. Also so weit konnte man in den 90ern, Ende 90er Jahre in meinen Augen denken. Wieso hat man nicht in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, angefangen, die Bürokratie langsam abzuschaffen und zu digitalisieren? Die kommen einfach im Jahr 2020, ist das ein Thema. das hätte man vor 30 Jahren anfangen müssen. Also ich verstehe das nicht, in anderen Ländern haben es ja gemacht. Also da hat einfach in meinen Augen die noch Regierung oder die letzten 16 Jahre, die haben einfach ein Thema so dermaßen verpennt, wo auch die Zukunft der deutschen Wirtschaft so extrem von abhängt, und die haben es einfach nicht gerallt.
Ich glaube, ja, Jan Böhmermann hat ja da mal ein Video tatsächlich auch zugemacht, was auch so Internetleitungen angeht, diese Kupferkabel, dass irgendwie auch dann Interessen der Telekom, weil die ja irgendwie ganz viele Kupferkabel auch besitzen oder fast ausschließlich neben Vodafone, die das nicht ändern wollten, weil die natürlich dann durch auch mit dem Businessmodell gut Geld verdienen können, dann irgendwie auch mit diesem Vectoring, glaube ich, alle, die halt mehr bezahlen, kriegen dann den Vorrang für die, die weniger bezahlen, beim Datenpakete verschicken über die Internetleitung. Und das ist natürlich ein super Modell, ne, mit dem man einfach auch hier eine Zweiklassengesellschaft nochmal etablieren kann. So, und das läuft für die, weil Internet braucht jeder und die Leute sind bereit zu zahlen. Und man nimmt halt das, was man hat oder was es gibt. Und es gibt halt nichts Besseres in der Regel als 100 Mbit, weil Gigabit
ja,
halt,
Alter, Lobbyarbeit,
ey. Das ist echt schlimm. Also ich hoffe mal, dass sich da was tut, aber mehr als hoffen geht nicht. Aber Deutschland ist selbst schuld, ne? Also wenn sie nichts machen, dann sieht es ganz übel aus. Naja, du kannst ja mal erzählen, apropos Bürokratie oder Büro, wie auch immer, jetzt kommt ja der erste Angestellte bald endlich, der hoffentlich nicht wie ich dann auf die Idee kommt, 2 Wochen vorher Angst zu haben und wieder nach Karlsruhe zurückzugehen. Also.
Nee, da ich glaube, da habe ich mich weniger genommen, weil der wohnt ja schon länger.
Na, Gott sei Dank.
Also der ist zwar auch ursprünglich aus Berlin, aber der ist schon, zumindest glaube ich, hat seinen Bachelor gemacht. Also ich glaube 3 Jahre für Studium war er schon.
Ja, top.
Ja, das ist der Jan, den werdet ihr vielleicht dann auch mal zukünftig kennenlernen. Eigentlich ganz netter Kerl, hat gerade seinen Abschluss gemacht und ist aber angestellt für den Bereich, wie nennt man das, E-Commerce,
Performance Marketing.
Ja, also E-Commerce, Performance Marketing geht weniger in Content Creation, sondern eher Richtung Ads, das Ganze hinten dran. Also es ist jetzt weniger jemand, der jetzt hier auch auf einmal Fitnessvideos macht oder sonst was. Das ist nicht unbedingt seine Expertise, auch wenn er natürlich gerne jetzt Fitness macht, wenn ich ihn so ein bisschen trezen kann. Aber das ist eher so ein bisschen das, ich sag mal, hintenrum, das, was ihr jetzt nicht so seht, was da dran hängt. Shopify soll er sich ein bisschen einfuchsen, was er kann. Und Ads halt vor allem, das große Thema. Google, Facebook, Instagram,
ja.
Amazon muss er ein bisschen mal gucken. Man muss die Leute auch mal ein bisschen anlernen. Weil was halt immer, was ich mal ganz gut finde, was man da merkt, wenn du selber alles irgendwie mal so durchlebt hast, kannst du die Leute trotzdem noch irgendwo heranführen, weißt du? Das heißt, ich bin jetzt bei vielen Bereichen kein Experte, aber ich kann bei allen Bereichen so ein bisschen mitreden und verstehe die Dinge. Und deswegen ist es auch ganz cool, wenn du mal nur mal beispielhaft selber verpackst, selber so einen DHL-Shop und den ganzen Kram, das am Ende hast du zumindest Übersicht, und wenn du jemanden einstellst, kann der dir nichts vom Pferd erzählen, weißt du? Dann weißt du so ungefähr, was Sache ist.
Ja.
Ja, und dann kommt halt tatsächlich, ihr hört ja jetzt hier am Sonntag, wir haben ja eher aufgenommen, ihr hört am Sonntag, aber voraussichtlich Dienstag, Mittwoch, also in wenigen Tagen jetzt, wird mein Gym montiert. Also ich bekomme tatsächlich jetzt die erste Oktoberwoche mein Fitnessstudio ins Büro. Und da bin ich halt auch gespannt. Also A, bin ich erstmal gespannt, wie es aussieht, wenn es montiert ist, weil dann so Sachen wie zum Beispiel Spiegel oder so sind auch nicht da. Vielleicht muss ich mir noch so einen großen Wandspiegel holen. Ist halt so ein bisschen komisch. Früher war ich Team Spiegel, ne? Dass ich immer vorm Spiegel trainieren muss, da habe ich mir mal so ein bisschen abgewöhnt. Also jetzt auch, was Technik-Check angeht.
Ja.
Wie ist das bei dir, Julian? Also ich habe früher immer ein gutes Gefühl gehabt, auch zum Beispiel Kniebeugen oder Kreuzheben vorm Spiegel zu machen. Irgendwann habe ich mir das aber irgendwie komplett abgewöhnt. Also irgendwie ist das unwichtig geworden. Aber
ja.
Ich glaube, es ist schon gar nicht mehr so schlecht, vor allem wenn man ein PT-Gym hat, wenn man vielleicht auch Kunden hat, dass die sich auch selber sehen und ihre Abläufe, weil ich finde es relativ wichtig. Du kannst ja nicht immer gleich eine Kamera aufstellen und gucken.
Also ganz ehrlich, Spiegel sind für mich hauptsächlich doch dazu da, um irgendwie ein Bild im Spiegel, ein Spiegel-Selfie zu machen, Form-Update oder ich meine, klar, es ist natürlich einfach cool, wenn du so ein bisschen auch diesen endlosen Raumeffekt hast. Ne? Spiegel machen jeden Raum größer. Lassen das.
Aber
nicht,
scheiße zum Film.
Das ist ja das Ding.
Was ich meine?
Da hast du recht.
Man sieht immer den Kameramann.
Das stimmt, da muss man sich irgendwie so...
Und Lichter reflektieren, das ist halt so ein bisschen, wenn man einen Spiegel macht, weil es soll ja auch eine Drehlocation sein, soll man, ja, das ist ein bisschen schwierig, aber ich denke halt, ein Faktor ist, das hat mir auch mal geholfen beim Training. Mhm.
Ja, ja.
Am Anfang hast du ja Koordinationsschwierigkeiten, ganz einfaches Beispiel, Kurzhantel drücken, ne? Viele sind da schief, die, oder sagen wir mal Fleiß, ne? Die eine Schulter ist zu hoch als die andere, Das ist immer, glaube ich, am Anfang für Anfänger ganz gut, um so ein bisschen die Symmetrie in die Bewegungsabläufe zu kriegen, also sprich, dass die Körperkoordination passt. Ich glaube, für PT oder für Anfänger ist ein Spiegel so zur Selbstkontrolle eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Macht voll
Ja,
Sinn.
nee, voll, sehe ich. Also habe ich früher natürlich auch immer gemacht. Also eine Kniebeuge ohne Spiegel war eigentlich kaum möglich. Und das hat dann natürlich zum einen, wie du schon sagst, eine super gute Funktion als Kontrollmechanismus, aber auch zum anderen so eine gewisse Abhängigkeit. Weil wenn dann doch mal die Gyms zumachen, wie bei dir, und dann irgendwie kein Spiegel mehr da wäre, hat jemand, der sich da voll drauf eingeschossen hat, natürlich erstmal so ein kleines Problem, beziehungsweise muss sich aus seiner Komfortzone herausgeben und sich auch eine Kniebeuge zutrauen, wenn er sich nicht selbst beobachten kann. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, probiert's auch ab und an mal ohne, gewöhnt euch das mit der Zeit so ein bisschen zumindest ab. Ihr könnt nur davon profitieren. Und solange ihr dann nicht komplett durchdreht, wenn ihr dann doch mal einen Spiegel vor euch habt und dann wieder euch daran gewöhnen müsst, sondern ihr da auch beides einfach akzeptiert könnt. Dann denke ich mal, ist es von Vorteil, wenn man sich auf beide Situationen gut einstellen kann und das auch mal anders macht. Und ich muss aber ehrlich sagen, für mich jetzt, wie gesagt, früher ganz wichtig, aber man neigt dann auch viel dazu, zu sehr darauf zu achten und sich nicht mehr so auf sein Körpergefühl und die Bewegung an sich zu konzentrieren, sondern während der Übung nicht auf die Last und auf die Technik konzentriert, sondern zu sehr fokussiert im Spiegel ist und guckt und hier da. Das muss eigentlich gar nicht sein, weil eine Kniebeuge, wenn du sie ein paar Monate, Jahre machst, eigentlich eine sehr intuitive und flüssige bzw. automatische Bewegung ist. Ja, die hast du irgendwann drin, du weißt, wie deine Atmung sein muss, wie du runtergehen musst. Und dann hast du es ja eigentlich auch drauf und bist gar nicht mehr so drauf angewiesen. Jetzt beuge ich eh nicht mehr. Jetzt brauche ich eigentlich einen Spiegel gar nicht mehr wirklich. Auch fürs Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben, ist dein Blick ja eh immer eher nach unten gerichtet, um die Wirbelsäule auch
Ja.
gerade zu halten. Aber
Ich würde sagen, wir halten fest, für Anfänger ist es gut, für Fortgeschrittene, oder ich finde, was halt ein bisschen da gebremst werden kann, ist die Mind-Muscle Connection, dass du halt, wie du schon gesagt hast, so irgendwie im Spiegel guckst, wie ist die Bewegung, aber nicht mehr dann denkst, merke ich das jetzt da, wo es hingehen soll,
ja, genau.
so ein bisschen. Und das ist ja auch eigentlich der Indikator beim Training, wenn man jetzt keinen Spiegel hat, ob man eine Übung richtig macht, dass man es da spielt, wo es hingehen soll und nicht irgendwo anders. Und das ist halt, wenn ihr jetzt bisher mit, vielleicht mal um das umzudrehen, wenn ihr bisher mit dem Spiegel trainiert habt, versucht immer wegzulassen und trotzdem euch auf die Muskelpartien zu fokussieren, die halt bei der jeweiligen Übung beansprucht werden sollen. Ne?
Ja.
Das ist halt auch ein gutes Tool, nicht selber zu sehen, sondern einfach anzusteuern und zu spüren.
Definitiv.
So, ne? Darum geht es ja am Ende. Ne?
Ja, voll. Und da wir gerade bei Anfängern sind, ich habe kurze Story, so letztens wieder im Gym, war so ein 18-Jähriger mal mit seinem Kumpel da am Trainieren gewesen und ins Gespräch irgendwie waren gekommen, weil er hat mich dann angesprochen und gesagt, hey ja, irgendwie sieht voll fancy aus, wie du da trainierst, weil man natürlich bestimmte Intensitäten an den Tag legt. Und wir haben ja die letzten 2 Folgen auch drüber gesprochen, dass mein momentaner Trainingsansatz ein bisschen unkonventionell ist. Viel mit Vorermüdung, viel mit Spielereien, mit ausfallenden Übungen, sage ich mal, von der normalen Übungsrange, die man so kennt, auch gemacht werden. Und dann auch so, hast du mal Lust zusammen zu trainieren? So. Und ich bin ja eigentlich gar nicht so der Fan davon, weil man sich ja immer irgendwie anpassen muss. Und er so, ja, nee, ich mache alles mit, was du machst, gar kein Problem. Und
Ja, aber das nervt ja
ein
trotzdem.
bisschen, ja. Aber ich muss sagen, es war dann doch ganz
Ja.
angenehm. Und dann er hat danach gemeint, boah, ey, ich habe so viel draus mitnehmen können. Und es war schon ganz, ganz cool so, ne? Also wenn da jemand auch auf dich hört und deine Tipps auch annimmt. Und ich denke mal, das solltet ihr natürlich hier auch tun, die zuhören. Ja, immer schön auf unsere Tipps hören. Dann ist es natürlich eine coole Sache. Man kriegt schönes Feedback, man kann jemand auch helfen, sofort Technik korrigieren. Das macht natürlich Spaß. Da kommt der innere Trainer auch wieder so hoch. Ne? Ich habe auch 3 Jahre im Studio gearbeitet, du ja auch sehr lange. Und das ist, oder ne, hast ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder Leute trainiert. Das macht ja auch Spaß. Ne? Man fühlt sich da irgendwie auch in so einer Position, wo man Wissen vermitteln kann, wo man sofort Unterschiede sieht und jemand noch einen Mehrwert bieten kann. Das war eigentlich ganz, ganz entspannt. Ja, und es ist auch natürlich immer ein gutes Gefühl für sich selbst, wenn jemand sagt, hey, ich kann voll viel von dir mitnehmen und von dir lernen und dir auch da ein positives Feedback geben. Das ist einfach auch fürs Ego
Also,
gut.
solange du das nicht während deiner eigenen Trainingszeit groß
Ja,
machst,
ne,
also ist
eben.
es ja auch kein Ding.
Deswegen.
Also, ich habe das die letzte Zeit gemerkt, also ich trainiere hauptsächlich alleine. Also, ich habe zwei Dinge, wo ich denke, mit einem Trainingspartner macht Sinn, wenn der andere extrem motiviert ist. Ich habe das beim Rafa gemerkt die letzte Zeit,
Motivieren.
Der ist halt so die letzten Jahre extrem demotiviert gewesen. Also ein Kumpel von mir hat nichts gemacht, so gefühlt fett geworden. Und jetzt ist er irgendwie seit einem halben Jahr Single und ist wieder übelst motiviert. Weil ja mit dem ihm in Barcelona, dann pusht es schon so ein bisschen, dass man dann doch mal wieder ein bisschen mehr Gewichte nimmt. Und merkt man schon, wenn man alleine trainiert, dass man, klar, sich motiviert und pusht mich und gehe auch meine Grenzen. Aber es kann schon doch manchmal dazu führen, wenn noch jemand dabei ist, dass man doch nochmal ein bisschen mehr gibt. Kommt aus dem Partner an. Und wenn ich mit Freunden trainiere, wir machen natürlich nicht den gleichen Trainingsplan, ist oftmals der gemeinsame Nenner der Zeitdruck. Und das, dann pusht das, weil ich denke manchmal, kriegt man so ein Schlendrian und die Pausenzeiten werden zu lang. Kennt ja jeder, dann hängt man irgendwie am Handy oder vergisst ein bisschen die Zeit und ist dann doch ein bisschen länger am Gym als geplant. Und wenn man halt wirklich so ein Zeitlimit hat und zu zweit ist, dann pusht man sich, komm, mach weiter. Dann zieht man manchmal intensiver in einer kürzeren Zeit durch. Das kann auch schon mal von Vorteil sein, so, aber sonst.
Ja, ja. Ne? Wir sind beide, glaube ich, eher so. Einzelgänger ist auf jeden Fall. Also ich weiß noch, als wir damals im Studio waren zusammen, hat ja auch jeder sein Ding gemacht. Ne? Ist ja auch völlig normal. Das ist einfach so, wenn man ambitionierter oder ernsthafter Sportler ist und das auch lebt und liebt, dann will man natürlich auch nicht nur hingehen und ein bisschen Larifari machen. Das könnte man gar nicht mit seinem Gewissen vereinbaren und auch nicht mit seinem Anspruch. Und deswegen ist das natürlich cool ab und zu. Und wenn man sich im Gym trifft, wenn man jemanden sieht, den man kennt, finde ich das auch entspannt, dass man mal ein Wörtchen plaudert, gerade in den Satzpausen oder so. Aber ist schon richtig, dass man auf jeden Fall, wenn man alleine trainiert, also in den meisten Fällen ein besseres Training hat und effektiver ist. Auch zeitlich, ne? Das ist auch ganz klar. Man braucht halt viel länger, wenn man zu zweit trainiert. Es ist egal, wie man es macht, immer der Fall. Man weiß gar nicht, wo hat man die Zeit jetzt verschwendet oder verplappert, aber es kommt immer 20% dann länger raus, mindestens. Und wenn man auch noch ein Video macht, kennst du ja auch gut, dann ist eh Sense. Aber hast du
ja, Video mache ich zum Glück gar nicht mehr. Das ist so bei mir. Ich überlege auch mal die ganze Zeit, zu vloggen. Ne? Ich habe ja auch meinen Vlogging-Kanal und so, aber es ist halt gerade so voll nicht drin und auch irgendwie kein Bock, was es angeht. Ja. Ich hatte letztens auch jemand gefragt, so, um da vielleicht mal drauf zu kommen, so, Görki, mach doch mal so ein Full Day of Eating und ess 3 Mahlzeiten am Tag. Ich so, hä, wozu? Mhm. Also das ist ja, das passt nicht in mein Konzept und nicht in meinen Alltag. Und also ich kann das nachvollziehen, wenn Leute diese Fresh-Challenges machen oder ich esse einen Tag wie, weil sie von den Klicks oder das ist ja deren YouTube Dingen so, die leben ja davon. Ne? Das ist ja, damit machen sie Klicks und verdienen damit am Ende Geld. Aber ich habe mir so an einem Punkt irgendwie so bei YouTube so geschworen, ich mache keine Videos 100% der Klicks wegen, weil keiner würde ja diese Fress-Challenges oder, also guck mal, es hatte ich jetzt letztens bei Fitness Oscar gesehen oder so, aber das machen ja auch andere. Ich esse einen Tag wie Erling Haaland.
Mhm. Der ist doch auch nichts Besonderes. Also wahrscheinlich haben die einen Beispieltag, wo er mal gezeigt hat, was er isst, aber das isst er ja auch nicht jeden Tag.
Bei einer Bildzeitung oder so. Nee, aber wo ich drauf hinaus war, ist so, er würde doch auch nicht wie Erling Haaland essen, wenn die Kamera aus wäre. Ja. So, das ist halt dieses, er macht etwas, was er nur wegen dem Video macht. Klar, das ist Unterhaltung. Also Late Night Berlin oder was weiß ich, Joko gegen Klaas, die würden auch nicht so eine Scheiße machen, wenn die Kamera nicht laufen würde. Das ist natürlich vollkommen klar. So, aber es passt halt nicht so in meinen Alltag. Und wenn ich jetzt plötzlich 10.000 Kalorien-Challenge machen würde, dann würde ich ja 2 Tage danach mich scheiße fühlen und mein Training wäre schlecht. Und das bringt mir bei meinem Alltag keinen Vorteil. Und deswegen habe ich mich entschieden, keine Videos zu machen, so die nicht dem entsprechen, was ich sonst auch machen würde. Und das ist halt ein anderer Ansatz, aber dementsprechend auch das jetzt mit dem Film, ne, was wir jetzt eigentlich gerade als Thema hatten mit Vloggen und so. Es hält mich halt eigentlich davon ab, so eine Performance in den Alltag reinzubringen, wenn ich ständig die Kamera, auch wenn es nur das Handy ist, ich vlogge ja auch nur noch mit dem Handy, im Urlaub, aber auch das ist schon kopfig so ein bisschen, dass du sagst, ja, jetzt musst du noch einen Film noch mal lieber, ist eine geile Aufnahme, so, weißt du, allein dieser Gedanke, mach mal lieber Film jetzt, dann hast du ein gutes Bild.
Genau. Und man hat halt auch nicht jemanden, ne, das, wie die meisten das halt machen, die halt regelmäßig Vlogs raushauen, die haben halt jemanden, die haben ein Team, aber die machen dann auch nicht noch unzählige andere Sachen wie du, wo du Verantwortung hast, sondern die vloggen halt nur und vermarkten sich nur durch ihr selbst, ihr Gesicht im Internet.
Ja, aber das ist so, genau. Es kommt auch darauf an, was zu tun hast. Wenn ich jetzt, selbst wenn ich jemanden hätte, der mich filmt, soll er dann filmen, wie ich mit meiner Steuerberatung quatsche und irgendwelche Formulare ausfülle, so, das juckt ja wirklich niemanden so. Auch wenn ich meine Pakete verpacke, das habe ich auch schon mehr als genug gezeigt. So, da denke ich mir jetzt, was soll ich denn jetzt zeigen? Also, in der Regel macht es ja auch nur Sinn zu vloggen, wenn du wirklich ein spannendes Leben hast. Und ein spannendes Leben hast du ja auch nur, wenn du es eigentlich gar nicht hast, sondern so tust, als ob. Das heißt, diese ganzen Fresh-Challenges und diesen Vlog, es ist ja kein Scherz. Die machen das ja nur der Video wegen. Also die fahren teilweise in Urlaub wegen einem Video. Die gehen essen wegen einem Video. Aber die würden das ja sonst gar nicht machen. Und die Zeit habe ich halt nicht, auf einmal Jetski zu fahren oder Fallschirm zu springen, nur weil ich ein Video machen möchte. Und das unterscheidet halt so die alltäglichen Stories, die man so macht. Entweder man macht die Stories oder man lebt sein Leben für die Stories oder umgekehrt so, ne? Und das ist halt so, ja.
Ja.
Ich bin gerade kurz abgelenkt gewesen. Mein Kollege hatte ein Feedback zum Hardlead-Logo Intro gegeben.
Ich hoffe mal.
Selbst wenn ich einen Podcast aufnehme, die ganze Zeit immer woanders ein bisschen.
Wobei, eigentlich müssten wir das jetzt besprechen. Ich habe so einen Clip gebastelt, wo das Herz so ein bisschen pocht von Hardlead. Übrigens, checkt Hardlead ab, Leute. Auf jeden Fall mal reingucken. Kommen jetzt auch demnächst ein bisschen was an Content, habe ich gesehen. Letztens wart ihr ja shooten in einer sehr nice Location.
Das ganze Wochenende. Ja, das ist halt so. Da muss man halt auch gucken. Das ist ja, was ich auch noch, Hardlead. Wir hatten das ganze Wochenende eigentlich Hardlead. Also mein Geschäftspartner war da und wir hatten eine geile Location in Kreuzberg, die Heeresbäckerei. Shoutout geht raus, es ist direkt Köpenicker Straße, Kreuzberg, da wo die ganzen Clubs sind und so. Und das ist wirklich, glaube ich, das ist wirklich eine ehemalige Bäckerei, das ist ein Industriedenkmal. Und das ist halt richtig nice. Und wir haben es halt wirklich so auf Connection-Style, also wir haben da nicht wirklich was bezahlt. Und normalerweise ist es halt für so eine Location mindestens 1.000 am Tag, die berechnen immer, wir haben vorher auch geguckt, ich hatte dann Glück über die Connection und du zahlst immer pro Person eigentlich 150 bis 200 Euro am Tag, ne? Wir waren ja mit 6 oder 7 Leuten da, normalerweise ist es halt auch, und dann musst du ja auch die Models noch bezahlen, ein Model nimmt für den Tag auch 500 bis 600 Euro Gage, das musst du mal überlegen, dann bist du da bei 2.500 für so einen Shooting-Tag, Kameramann zahlst auch nochmal einen Taui, dann bist du bei 3.000, ich habe mit Timo da natürlich eine Connection, aber dem gebe ich dann 700, 800 Euro für so einen Tag oder so. Und dann hast du safe, also in meinem Fall auch schon 2.000 weg, aber wenn du das sonst machst, bist du bei vielleicht 4.000 oder 5.000. Das muss sich irgendwie rentieren, das ist immer so
die Frage. Ja, ne? Nee, ja klar, auf jeden Fall. Und dann überlegt man sich halt zweimal, ob man das nicht bei sich daheim irgendwie macht. War ja auch mal am Anfang so mit der Leinwand, die ist auch noch immer am Start, glaube ich. Wo ja auch einiges geht, aber natürlich, um sich auch abzuheben, denke ich mal, ist es immer super, wenn man auch eine richtig geile Location hat, wo man das Ganze machen kann. Es macht halt schon mehr her. Aber absolut, ne, nichts wird dir geschenkt. Es ist ja so.
Du musst am Anfang wirklich gucken. Also wir haben auch teilweise, darf man hier gar nicht erzählen, aber wenn du dann kein Budget hast, du halt einfach nicht. Und viele denken mal so, das läuft von alleine. Mhm. Hatten wir in einem Parkhaus hier in der Nähe. Und dann habe ich mit Timo die Bilder gemacht, wir haben die Aufnahmen gemacht und dann kam der Security-Mann. Was macht ihr hier? Ihr dürft hier nicht fotografieren, ihr dürft hier nicht filmen. Löscht sofort die Sachen. Wir hatten glücklicherweise, hatten wir gerade alles fertig, die Speicherkarte schon in den Rucksack gepackt.
Oh Gott, und dann,
guck mal, wir haben ja noch gar nicht angefangen, hier ist ja gar nichts drauf. Also so, man muss halt immer so ein bisschen gucken. Ist auch nicht die ganz gute Art, aber am Anfang, du kannst halt dir das nicht leisten in der Location, das funktioniert nicht, vor allem nicht in Berlin, das ist halt einfach, du musst halt so irgendwie deine Dinger so biegen, wie du sie biegen kannst, sonst brauchst du gar nicht erst anfangen, das ist halt heutzutage, alles kostet so viel Geld, dass du dich zweimal fragst, macht das irgendwie Sinn, ne? Und dann musst du halt gucken, wie du das hinkriegst.
Ja, das, manche stellen sich das halt wirklich so einfach vor, aber es ist es im Hintergrund dann meist halt doch nicht. Aber gut, bringt ja auch nichts, pessimistisch zu sein, das Ganze schwarz zu sehen, das wird schon. Und ich bin gespannt, was da für cooler Content bei rausgekommen ist. Das sieht man, denke ich, die Tage. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt so ein kleines Intro gebastelt. Bin mal gespannt, was jetzt als Feedback kommt. Oh nee, können wir nicht so nehmen, ganz grauenhaft. Nein, das wird schon. Gut, ich würde mal sagen,
das ist ganz cool.
Wir können mal so langsam auf die Fragen eingehen, auch wenn die meisten schon abgehauen sind, weil der Ton so scheiße ist anscheinend, über Instagram, übers Handy. Müssen wir mal eine Lösung finden, wie wir das machen. Es ist halt wirklich so, wir haben halt hier zwei Tonquellen, die wir bedienen müssen und zwei Mikrofone aufzustellen. Ein bisschen schwierig, aber...
wie viele sind denn drin? Ich sehe das gar nicht. Bei mir hängt sich das nach einer Sekunde auf und bei mir ist genau das wie nach einer Minute Livestream schon die ganze Zeit. Also ich sehe gar keine Fragen, gar nichts. Das hängt sich bei mir immer auf sofort.
Es sind immer so zwischen 15 und 30, aber mittlerweile, weil wir schon sehr lang online sind, sind es nur noch ein, zwei Leute. Nein, Spaß, so wenige nicht. aber gut, ich würde sagen, wir gucken da mal rein und gucken mal, was für Fragen hier reingekommen sind, ist tatsächlich einiges. Und zwar, hier, was ist unsere Meinung dazu? Ist zunehmen schwerer oder abnehmen? Chris, was fällt dir denn leichter?
Julian, lass bitte nicht solche Fragen.
Warum?
Macht keinen Sinn. Ja, das ist halt so,
ja.
Isst du gerne Brot oder Käse? Das ist halt so, wir können halt ehrlich gesagt nicht immer so, also so, wenn Fragen so komplett unspezifisch sind und so, nee, das funktioniert nicht, Julian, ich glaube so.
Na gut.
Das geht nicht. Dann schalten alle ab, weil so, wir haben ja auch Zuhörer, die irgendwie, weißt du, was ich meine?
Absolut.
Du kannst ja nicht immer so von vorne anfangen.
Definitiv. Ich meine, die Frage zu stellen, was mögen wir lieber? Mögen wir lieber Diäten oder mögen wir lieber aufbauen? Ist, denke ich, eine berechtigte... Ja,
das ist doch eine Scheißfrage. Sorry, nein, das ist eine Scheißfrage.
Na gut, okay.
Jonah, also das ist ja, doch, kommt auf dein Ziel an. Das ist doch völlig individuell wieder. Sorry, aber... Aber okay, sagen wir ehrlich, also ich persönlich... Mehr Essen macht Spaß, aber Diät fühlst du dich... Also wie gesagt, das hat so... Das
Vor- und Nachteile.
Absolut. Roman, kannst du wieder einen Roman zu erzählen? Das macht keinen Sinn.
Absolut. So, okay. Oh Gott, hier. Das ist das andere Extrem dann wiederum. Hab die Frage schon ein paar Mal gestellt. Ich habe einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Welche Übung soll ich da machen? Oder kann ich machen? Das ist aber wieder das andere Extrem. Weil wir sind auch keine Ärzte und können ja natürlich jetzt hier keine spezifische Empfehlung geben. Ich würde halt, wie gesagt, immer darauf achten, wenn du in irgendeiner Form Schmerz verspürst, gerade wenn sowas geschehen ist, würde ich ganz arg aufpassen. In der Regel alles, was jetzt deine Wirbelsäule nicht staucht in dem Bereich oder krass belastet, sollte gehen. Also ein Bizeps-Curl, ein Konzentrations-Curl oder auch Trizepsdrücken am Kabelzug, würde ich mal sagen, kannst du easy machen. Aber alles, was irgendwie Schmerzen bereitet, was jetzt von oben herab auf deinem Kopf irgendwie oder die Halswirbelsäule staucht oder krass belastet. Ich weiß auch nicht, wie lange das schon her ist. Ich meine, du hattest
eben
ja auch mal einen Bandscheibenvorfall oder was war
ja, da? Aber genau aus dem Grund würde ich gar keine, also ich würde persönlich jetzt, also ich als Trainer würde es dir gar nichts empfehlen.
Genau.
Auch nicht irgendeine Übung oder so, sondern ich weiß ja noch nicht mehr, wie lange das jetzt bei dir her ist. Ich weiß nicht, was dein Arzt gesagt hat. So, eventuell kannst du mit einem Physio sprechen, aber du musst ja auch einen Belastungstest machen. Also ich kann dir jetzt schlecht sagen, mach die und die Übung, guck, ob das geht, nachher machst du irgendeine Falschdrehung. Ist ja auch Halswirbelsäule, Bandscheibe ist mal, wenn du irgendeine Falschrotation machst, das musst du noch nicht mal Schmerzen machen in der Übung. Also ich persönlich sag dir da gar nichts zu, geh zum Arzt oder such den Physio, der mit dir alles durchgeht. So. Ne? Also 100%.
Denke ich auch, ist die richtige
so
Herangehensweise.
Es gibt immer so, das ist auch mal schwierig als Trainer, es gibt viele Trainer, die wollen immer allwissend sein und die immer sagen, so, aber das ist halt auch gefährlich. Guckt immer ein bisschen drauf. So,
ja, voll.
Wie gesagt, du kannst es aus der Ferne gar nicht beurteilen.
So, dann hier nochmal was Politisches, haben wir am Anfang drüber gesprochen, kam die Frage dann auch. Seid ihr für die Ampel oder für Jamaika? So, jetzt wird's brisant.
Nicht. Also, nur ganz kurz und knapp. Ich denke halt, Jamaika würde aus wirtschaftlichen Gründen wahrscheinlich bezüglich auch was Steuern angeht mehr Sinn machen, weil die CDU, glaube ich, da ein bisschen konservativer ist. Die SPD, die wollen ja auch dann wieder Steuern erhöhen. Aber ich glaube einfach, unabhängig davon, glaube ich einfach, dass es Sinn macht, dass die CDU einfach mal raus ist. Dass sie einfach mal auch wieder, die haben auch viel Scheiße gebaut in letzter Zeit. Also ich bin dann eher doch schon für die Ampel als für Jamaika. Weil ich denke halt, CDU hat es einfach nicht verdient zu regieren, nach dem, was die letzten Monate passiert ist. Auch bezüglich Armin Laschet und so. Und die ganzen Skandale, die es da gab. Also, ja, denke ich schon, dass Ampel eigentlich das Richtige ist.
Denke ich auch. Und ich meine, hey, vielleicht Jamaika mit Markus Söder als Kanzler. Wäre das denn attraktiver? Ich weiß es nicht unbedingt.
Boah, ich finde den aber auch arrogant. Ich weiß nicht.
Ja. Also, ich glaube schon, dass die CDU deutlich besser abgeschnitten hätte mit dem. Aber, beides, glaube ich.
Ein bisschen hat man ja auch dann Sympathie und ich, auch wenn ich den Scholz auch nicht geil finde, überhaupt nicht, hat kein Charisma und ist wie eine Schlaftablette, wirkt der zumindest immer noch sympathischer als ein Söder und ein Laschet, muss ich jetzt persönlich sagen. Ich weiß nicht. Dann lieber so einer, der einfach Ja und Abend zu allem sagt und nicht groß irgendwie auffällt, als ein Söder, der sich irgendwie gefühlt extrem geil findet und ein Laschet, der einfach aussieht wie ein Schlumpf und nur Scheiße baut. So, das ist.
Ja. Nee. Aber das Schlumpf trifft es ganz gut. Allein wie er lacht, ne? Also sein Lachen ist ja echt. Also, der sieht da aus wie so ein kleines Kind, das gerade irgendwas ausgeheckt
hat. Aber ich finde auch, ich finde immer, so ein auffälliges Lachen fällt immer auf, strahlt immer eine gewisse eher eine Unsicherheit aus. Wenn Leute so random lachen oder bla. Also für mich ist es immer eine gewisse Unsicherheit.
Ja.
So, weil du überspielst damit ja irgendwie was.
So. Dann haben wir eine Frage von Fabi. Mit welchem Makronährstoff sollte man denn am besten den Überschuss an Kalorien generieren? Ja, also ich meine, im Endeffekt ist ja in der Regel erstmal ganz wichtig, dass du überhaupt in einem Überschuss bist. Das sind schon mal 80% der Miete. Dann ist natürlich die Frage, bist du ein guter Esser, bist du ein schlechter Esser? Wenn du ein schlechter Esser bist, würde ich dir eher empfehlen, vielleicht mal auch den einen oder anderen Cheat dir zu gönnen. Vielleicht auch eher fettige Lebensmittel, Sachen, die du einfach essen kannst und da dann einfach weniger auf die Makronährstoffe zu gucken. Voraussetzung ist natürlich immer, dass du eine gewisse Menge an Protein am Tag sicherstellst. So 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist so ein guter Wert. Wenn du das hast, dann ist es eigentlich relativ egal. Persönlich würde ich, weil ich gut essen kann und weil ich auch im Training merke, hey, mit vollen Glykogenspeichern, mit einer guten Carb-Mahlzeit vor dem Training, ich weiß, wenn man Intermittent Fasting macht, das ist sowieso irrelevant, aber wenn du ganz normal über den Tag verteilt deine Mahlzeiten zu dir nimmst, das ist schon sinnvoll, vor und nach dem Training eine kohlenhydrathaltige Mahlzeit zu essen und generell auch den Überschuss darüber zu regeln, werden schnell verdaut in der aller Regel und sättigen auch nicht so. Deswegen denke ich, kannst du darüber eigentlich ganz gut gehen, was den Überschuss angeht. Und geben dir natürlich Kraft im Training. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht zu vernachlässigen hat.
Ja, ich glaube, eigentlich ist es auch so eine Frage, die eigentlich ein bisschen überbewertet ist. Also ich sage auch, Fette müssen nicht extrem hoch sein unbedingt, aber du bist generell höher. Also wie gesagt, wo du dir in der Diät bei der Soße Gedanken machst, musst du es jetzt nicht mehr machen.
Genau.
Und Kohlenhydrate sorgen halt für Spaß im Training. Ne? Dementsprechend auch gerade jetzt, wenn du ein schlechter Esser bist, macht der ein oder andere Einfachzucker halt auch einfach Sinn, um auf deine Energie zu kommen. Was halt vielleicht weniger Sinn macht, wenn du schlechter Esser bist, sind halt viele Ballaststoffe, weil die dich länger sättigen. Eiweiß ist ja auch länger sättigend aufgrund der Thermogenese. Dementsprechend kommst du eigentlich um Carbs nicht drumherum. So,
definitiv. Ja. Also siehst du den Chat oder gar nicht?
Den Chat? Nee, gar nicht. Also es hängt sich bei mir immer nach einer Minute oder einer Sekunde auf.
Okay,
das ich sehe das, laut meinem Ding sind 45 Leute drin und danke Jonas, ist das Letzte, was da seit einer halben Stunde steht.
Na toll, dankeschön. Deswegen siehst du die ganzen bösen Kommentare gar nicht, die dein Mikro kritisieren. Aber wie gesagt, das kriegen wir in der nächsten Folge bestimmt auch besser auf die Reihe. Das Handy einfach irgendwie mit einem Wattebausch oder so unten verzieren, dass der Ton abgefangen wird und dann können wir es auch ein bisschen näher zu uns stellen, dass der Ton besser wird. Aber ja, so viel dazu. Also guck einfach, dass du generell im Überschuss bist. Ich würde nicht sagen, mit einem bestimmten Makronährstoff musst du das machen, aber Kohlenhydrate, kurzkettige Kohlenhydrate bieten sich da natürlich an und sind auch sehr lecker, würde ich mal behaupten. So, also hier. Das ist doch mal eine interessante Frage, würde ich mal behaupten. Wein-Nut fragt, was sind die Vorteile als auch Nachteile, selbstständig zu sein? Würdet ihr es wieder machen? Ich denke mal, da kannst du ganz viel drüber sagen und erzählen.
Also selbstständig oder was war die Frage?
Genau, was die Vor- und Nachteile sind, selbstständig zu sein? Würdest du es wieder machen, wenn du nochmal neu starten könntest und quasi, jetzt nochmal auf Reset?
Ja, ich sag mal so, es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen darauf an, was man für einen Arbeitgeber hat. Ich persönlich musste halt auch eine Ausbildung, teilweise schlechte Erfahrungen machen, wenn du halt einen Arbeitgeber hast, wo deine Arbeit dir nicht mehr Spaß macht. Das drängt einen so ein bisschen halt in die Richtung, halt die Dinge selber zu machen, weil man sich nichts sagen lassen möchte. Andererseits, wenn ich jetzt nur gute Erfahrungen gemacht hätte oder wenn du jetzt einen Job hast, der dir übel Spaß macht, deine Arbeitskollegen, deine besten Freunde sind und dein Chef mega korrekt zu dir ist, dann finde ich ein Angestelltenverhältnis auch gar nicht verkehrt, weil du einfach geregelte Zeiten hast, du hast ein festes Einkommen und hast wirklich ein Wochenende und Urlaub, was du als Selbstständiger in der Regel nicht mehr hast. Ne? Also du kannst halt wirklich abschalten noch. Das ist halt das, was als Selbstständiger oder Unternehmer fehlt. Du kannst nie wieder den Kopf ausschalten. Also du kannst nie wieder wirklich Wochenende oder Urlaub machen. Klar, du kannst es gefühlt machen, aber irgendwas holt dich die ganze Zeit ein. Du denkst, also du kriegst den Kopf dabei einfach nicht frei. Das funktioniert nicht. Das ist der Riesennachteil. Vorteil beim Selbstständigen oder Unternehmertum ist halt, du bist, wenn du dein eigener Herr bist, flexibler, kannst öfters mal vielleicht Urlaub machen, auch wenn es kein richtiger ist. Und es ist halt eine Typenfrage, glaube ich. Und halt auch eine Erfahrungsgeschichte. Also ich würde es jederzeit wieder machen. Ich würde es aber auch ehrlich gesagt nie ausschließen, zu sagen, ich hätte, also zum Beispiel, ich hatte auch ein paar Nebenjobs, ne, als Beispiel, wo ich auch richtig gute Erfahrungen gemacht habe. Also es ist einfach die Frage, was du willst, glaube ich. Also es ist halt klar, dass du als Selbstständiger wahrscheinlich mehr arbeiten musst oder viel mehr arbeiten musst, aber andererseits die Arbeit vielleicht auch gar nicht so fühlst als Arbeit, weil du auch als Selbstständiger in der Regel das machen solltest, was deine Leidenschaft und dein Hobby ist oder auch dein Spaß bringt. Also du solltest ja nicht irgendwas machen als Selbstständiger, ne? Wie gesagt, wenn du sportbegeistert bist, machst du keinen Nähmaschinenladen auf. So, das ist halt logisch. Dann machst du vielleicht was mit Sport und dann ist es irgendwo auch dein Hobby und dann arbeitest du viel mehr, aber merkst es vielleicht gar nicht so als Arbeit und das ist dann halt,
ja. Ja. Und es kommt auch immer drauf an, was du hast. Hast du so viele Sorgen, hast du die ganze Zeit Bedenken, kannst du dem nicht standhalten, kannst du vielleicht auch mal nicht damit, also bist du schlecht damit klarzukommen, vielleicht auch mal ein bisschen, ja, schlechtere Zeiten zu durchleben. Die hast du natürlich auch im Angestelltenverhältnis, aber jetzt von finanzieller Sicht gesehen, oder bist du da so, dass du diese Sicherheit unbedingt brauchst und sagst, ey, ich gehe daran kaputt, wenn ich mal merke, okay, ich habe jetzt nicht die Umsätze, die ich gewohnt bin oder die ich mir erhoffe. Weil das ist natürlich psychisch auch nochmal so eine krasse Sache, bist du da belastbar genug und kommst du damit eben auch zurecht oder nicht? Und auch was für eine Selbstständigkeit, da unterscheiden sich auch die Geister, willst du eher nur daheim sitzen, deinen Laptop haben, das Ganze minimal halten, sodass du nicht so viel auch Verantwortung hast gegenüber Angestellten vielleicht, gegenüber deinen Mitgesellschaftern oder so, weil Chris, du machst ja sehr, sehr viel. Das ist natürlich gar nicht zu vergleichen mit dem, was ich mache. Einfach am PC sitzen und als Freelancer quasi zu arbeiten, wo man sagen kann,
ja,
okay.
Aber ich kenn's ja auch, Julian. Also gebe ich dir vollkommen, ich habe ja auch eigentlich nur mit YouTube-Videos angefangen und wirklich nur meine Kooperationspartner gehabt und habe monatlich meine Rechnung geschrieben. So, und das ist halt überschaubar. Das kann mega gut funktionieren. Der Nachteil ist halt, wenn du quasi Kleinunternehmer bist oder Selbstständiger bist und nur sowas machst, ist halt die langfristige Sicherheit, die dir vielleicht fehlt. Dass du das vielleicht ein paar Jahre machen kannst, dann ist doch cool. Aber dann wirst du irgendwann vielleicht daran denken, doch dich wieder anstellen zu lassen oder den Next Step zu machen, wie ich das halt versuche. So, ne? Aber du kannst halt im Kleinen selbstständig sein, aber du wirst relativ schnell merken, dass die Steuer oder das Finanzamt dich fickt. Also das heißt, du wirst halt merken, bei den Einnahmen, die du als Selbstständiger generierst, arbeitest du zu viel für das Netto, was am Ende rauskommt. Und dann kann es irgendwann sein, dass du sagst, das reicht mir nicht, weil du wirst dir nie was anlegen können, du wirst nie sparen können oder sonst was. Und dann musst du halt überlegen, machst du das dauerhaft, so auf Sparflamme, kommst du über die Runden, hast aber Spaß an deinem Job oder lässt dich wieder anstellen oder machst den nächsten Step und versuchst halt die Umsätze zu multiplizieren, was aber halt im Gleichschritt deinen Kopf fickt und auch einfach die Sorgen erhöht und alles andere erhöht. So.
Ja, genau. Das ist das Pro und Kont und einfach so die verschiedenen Szenarien, die man dann als Selbstständiger eventuell hat und sich da einfach sieht und sagt, jetzt muss man abwägen und einfach gucken, wo es hingeht. Gut, dann gucken wir mal, was noch so dabei ist. Wir haben hier eine. Jetzt hab ich zwar die Frage hier mit Omega-3-Kapseln, aber ja, fragt jemand im Chat, was haltet ihr von Kinesiotapes? Sinnvoll oder Unsinn? Wissenschaftliche Studien belegen keine Wirksamkeit, dennoch wird jeder Hobby-Profi-Sportler damit getaped. Du könntest ja gerne mal anfangen, aber ich kann auch meine Meinung dazu sagen.
Ich habe zweimal Erfahrungen damit gemacht. Ich hatte das letzte Mal hatte ich, glaube ich, Beschwerden in der Kniekehle. Weil es ein halbes Jahr her oder ein Jahr schon wieder. Da hat mir der Orthopäde auch ein Kinesiotape so verbunden von der Oberschenkelrückseite in die Kniekehle gemacht. Ich glaube, was ist jetzt richtig das Ding? Ich glaube einfach, dass die Durchblutung in dem Bereich dadurch gefördert werden soll. Das heißt, dass Bereiche, die halt sozusagen mit Schmerzen erfüllt sind, wieder durch die Durchblutung mehr Nährstoff erhalten und halt so einen regenerativen Effekt bekommen. Also sprich, ne, dass halt die schmerzhaften Bereiche wieder besser angesteuert werden können, dauerhaft durch eine erhöhte Durchblutung. Ja, ich hatte das drum. Das Ding ist ja, du sagst schon, ich weiß, ich persönlich habe mich jetzt gar nicht, müsste ich jetzt selber erstmal gucken, wie die Studienlage ist. Du bildest dir halt ein, das hilft. Ob das am Ende hilft, müsste man halt vielleicht ein Studium belegen, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich denke mal, schlecht ist es nicht, weil eventuell im Notfall es ist halt einfach der Glaube daran, der auch hilft. Mhm. So, aber Ja, also ich finde es jetzt grundlegend nicht schlecht, aber ich kann euch jetzt, wie gesagt, ich habe keine Studie vor Augen, wo ich jetzt irgendwas belegen kann, deswegen müsst aus eigener Erfahrung vielleicht sprechen. So,
ne? Ja, nee, sehe ich ähnlich. Also es ist, glaube ich, wirklich das meiste Placebo. Ich finde auch, ganz ehrlich, Triggern oder Faszientraining ist halt auch so wirklich einfach größtenteils eine gute Massage, wenn du ganz kurzfristig ein Relief haben willst, irgendwie so eine Erleichterung, weil irgendwo was verspannt ist oder keine Ahnung, aber langfristig wirst du damit kein Problem beheben können. Da kannst du gar nicht, also allein wie fest diese Faszien teilweise am verwoben sind und anliegen, da wirst du nichts lockern können oder nichts, also vor allem, also ich habe ganz lang getriggert, ich hatte auch mal Rückenschmerzen, ein halbes Jahr lang wirklich Verspannung extrem zwischen den Schulterblättern und ich habe getriggert, was das Zeug hält. Ich habe auch mit einem Osteopathen geredet, der auch meinte, ja, Triggern hilft, das hat gar nichts gebracht. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber auch viele andere Leute, ich meine, dazu gibt es ja auch keine Studien, soweit ich weiß. Und diese Spielereien,
ja, also ich glaub,
wie Tapen, aber auch sowas wie Flossing, I don't know, ob das ein Wundermittel ist. So. Also man muss da wirklich, glaube ich, ganz spezifisch gucken und dann wirklich auch nochmal Studien machen, wo die Wirksamkeit belegt wird in irgendeiner Form, weil ansonsten ist es halt viel Einbildung und dann vielleicht auch ein bisschen Glück, dass sich's von alleine regelt, weil viele Sachen, die du hast, Verspannungen, Schmerzen, muskuläre Sachen, auch so Tennisarmgeschichten oder so, die gehen dann von alleine irgendwann weg, in 80% der Fällen, würde ich mal behaupten. Und das liegt dann vielleicht nicht unbedingt darin, dass du da so viel getriggert hast, sondern dass die Zeit einfach viele Wunden heilt. Meine Meinung dazu.
Ja, also meine Meinung ist so, in der Regel sollte man bei sowas eher direkt einen Physio fragen als uns, weil wir
genau.
Nur eine Erfahrung hier schildern
natürlich.
Können. Deswegen, also ich würde mich jetzt fürs Triggern oder so ein Zeug gar nicht so weit aus dem Fenster legen, kann ich gar nichts zu sagen, habe ich noch nie selber gemacht, deswegen habe ich keine Ahnung davon. So, Flossing habe ich tatsächlich einmal machen lassen und das hat mir geholfen, muss ich sagen, tatsächlich. Andererseits, was ich jetzt auch alltäglich zumindest merke, was funktioniert bei mir, ist, wenn ich jetzt, auch wenn ich sehr selten nutze, ich habe so eine Pistole, wenn ich jetzt ein hartes Beintraining hatte, hilft mir so eine Geschichte, kann man theoretisch aber auch mit einem Massageball machen oder mit einer Faszienrolle, dass du den Muskeltonus danach wieder ein bisschen runterkriegst. Das heißt, ne, wenn du diese Muskelspannung hoch hast nach dem Training, kannst du es wieder ein bisschen auflocken und die Regeneration einleiten. Das sind so alltägliche Probleme, die aber jetzt nichts direkt mit Muskelschmerzen zu tun haben, sondern es geht nur um den Muskeltonus. Das hilft mir alltäglich. Aber alles andere, so wie gesagt, ich kenne keine Studienlage, ich bin kein Physiotherapeut. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hilft, aber ich habe mich damit noch nie so auseinandergesetzt und habe die Anwendung bei mir auch noch nie so oft gefunden, dass ich da jetzt einen großen Vergleich anstellen kann. Keine Ahnung.
Also ich denke wirklich, würde eine von diesen ganzen Tools, die man da hat, es gibt ja auch diese Scraper, die dann irgendwie wo du richtig rote Stellen hast, wo du richtig hart drüber gehst aus Metall, da die Durchblutung fördern und irgendwie die Regeneration auch beschleunigen sollen. Würde da irgendwas so krass herausstechen von der Wirksamkeit, dass es wirklich was bringt, also wirklich was bringt, dann wäre das doch schon viel präsenter und viel bekannter, dass XY schon weltenverändernde Resultate erzeugt hat oder irgendwie
aber,
zumindest
weil vielleicht kann man noch
sichtbare.
Ja? Also ich glaube schon, dass Durchblutung und auch, dass man tief in den Muskel reingeht, sehr wichtig ist. Also ich habe die einzige Erfahrung, die ich vielleicht doch schildern kann, ist, ich hatte ja mal einen Bandscheibenvorfall und habe mit einem Sportphysio zusammen gearbeitet, ohne dass ich zum Arzt gegangen bin, groß. Also ich hab natürlich die Diagnose gehabt, aber wollte mich jetzt nicht operieren lassen, sonst was. Und wir sind halt mit ihm so relativ wirklich schmerzhaft reingegangen. Ich weiß nicht, wiefern das dem Triggern oder was gleich kommt, aber ich hatte wirklich nach jeder Behandlung von ihm den Rücken komplett blaue Flecken. Also der Rücken war komplett mit blauen Flecken voll. Also es war wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Aber er war so ein richtiger Bär, auch Bodybuilder teilweise. Er ist da mit seiner ganzen Kraft reingegangen in die Muskelstränge. Und da muss ich sagen, das hat schon letztendlich dazu geführt, dass es weggegangen ist, also besser geworden ist. Das haben wir aber auch über 3 oder 4 Monate gemacht mit 2, 3 Anwendungen in der Woche. Aber da muss man sagen, dass zumindest da das Harte schon funktioniert hat. Aber das ist jetzt natürlich jetzt nicht vergleichbar. Ich, wie gesagt, mit Triggern, ich weiß, was es ist. So, ich weiß, wie das aussieht, was man da macht, aber ich kann da jetzt gar nichts zu sagen. Also ich habe es noch nie machen lassen.
Okay, also wie gesagt, ihr könnt ja alles mal ausprobieren. Ist, denke ich mal, auch nichts dabei, was euch irgendwie schadet per se, weil ihr könnt da auch Und ich glaube, daher liegt auch so ein bisschen diese fehlende Evidenz und Wirksamkeit, teilweise gar nicht diesen Druck ausüben, den ein Physio ausüben kann, wenn er sich da mit Ellenbogen, Handballen und seinem ganzen Gewicht auch reinlegt. Und außerdem habt ihr auch nicht selbst die Expertise zu wissen, woher denn wirklich der Ursprung von Schmerzen oder von einem bestimmten Wehwehchen einfach, wo der liegt. Und das kann vielleicht ein Arzt oder ein Physio einfach viel besser. Deswegen würde ich auch immer sagen, bevor ihr da Hoffnungen reinlegt mit irgendwelchen Selbstbehandlungen, da irgendwie groß was zu erreichen, holt euch lieber einen guten Physio, einen Sportphysio, der da Ahnung hat. Ich glaube, damit sind die meisten einfach viel besser beraten, statt da unnötig viel Geld in zahlreiche Sachen reinzuhauen. Ich meine, diese Massagepistolen, wenn du eine gute willst, die kosten auch über 100 Euro. Muss man auch erst.
Ich habe da so eine billige zugeschickt gekriegt und ich merke, dass es einigermaßen funktioniert. Also ich glaube nicht, dass man dafür 1.000 Euro ausgehen muss, meine Meinung.
Okay. Ja gut, also wie gesagt, ist, denke ich, auch so ein Thema, wo man persönliche Erfahrungen machen muss, aber ein Physio ist da in der Regel, denke ich mal, die beste Wahl. Jetzt habe ich hier, da sind noch ein paar Fragen reingekommen tatsächlich, was ist denn hier los?
Wir haben aber auch schon über eine Stunde, ich glaube,
Vielleicht machen
wir noch eine Frage.
Ja, welcher Bodybuilder stellt am ehesten euer Körperideal dar? Chris, was ist denn dein Vorbild? Was findest du?
Also ich kann ja jetzt gar nicht, ich habe da gar keine Vorbilder, aber ich finde halt so die Classic Physik, so rein optisch, finde ich schon am geilsten eigentlich. Wenn man so einen Chris Bumstead sieht oder hier ist auch Fabian Mayer, das sieht schon ziemlich geil aus. Also wenn ich jetzt die Veranlagung hätte und die Möglichkeiten und das Talent, wäre das, glaube ich, auch eine Klasse, die mir am meisten so zusagen würde, weil es mir einfach optisch auch gefallen würde.
Ja.
So, also würde ich sagen, Classic Physik sieht halt schon ziemlich geil aus, aber man muss halt auch sich klar sein, dass man so nicht ohne Medikamente aussehen kann. Das ist die Frage, bist du am Ende bereit, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen langfristig, um so ein paar Jahre auszusehen? Und da würde ich wahrscheinlich wieder sagen, so, hey, wenn man so aussehen will wie ein Fabian Mayer, bla, da musst du dir halt auch schon ordentlich was reinknallen. Und da wäre ich wahrscheinlich nicht.
Jetzt kommen wieder
man weiß es nicht. Nee, aber ich denke schon, also rein optisch gesehen, ohne jetzt darüber nachzudenken, was da alles dran hängt, sieht das schon geil aus.
Nee, voll. Also sehe ich ähnlich. Ich würde vielleicht sogar sagen, optisch, wo man am meisten hinguckt, natürlich ist Classic Physik gekommen, aber finde ich ein paar Athleten der offenen Klasse auch sehr krass. Mein Ideal ist aber weder in der Classic noch in der Open-Geschichte und auch nicht in der 212er, sondern eher dann doch in der Men's Physik, weil die Men's Physik-Athleten, die können sich auch auf eine Classic-Physik-Bühne stellen in der Regel. Die haben alle gute Beine, die trainieren auch mit unter den Unterkörper und die sehen brutal aus. Mittlerweile sind das ja solche Monster auch schon, die da in der IFBB auch
laufen. Ja, musst du mal drüber nachdenken. Ja.
Das ist absurd.
Ich habe gesehen, dass hier Rico und Rico Dings, kennst du ja auch, der ist ja in der Men's Physik gestellt. Ich dachte, Alter, was stehen da für Brecher in der Men's Physik? Inzwischen Europa, man kennt das eigentlich nur aus Amerika, dass da die Classic, die Men's Physik schon noch ein bisschen, aber inzwischen ist das ja hier auch angekommen. Also Men's Physik ist ja schon, also wenn ihr Men's Physik Athleten im Gym seht, also der da wirklich oben mitspielt, dann denkt ihr halt, was für ein kranker Bodybuilder wahrscheinlich schon. Also das sieht schon extrem aus.
Ja, definitiv. Und das ist dann auch so das, wo man eventuell noch sagen könnte, ja, würde ich mal so aussehen, wäre das gar nicht so schlecht, aber selbst das ist natürlich für eigentlich so ziemlich jeden, gerade wenn ihr die Top-Leute anguckt, nicht erreichbar, weil da natürlich andere Mittelchen im Spiel sind. Aber schön anzusehen ist auf jeden Fall, ästhetisch auf jeden Fall auch, griechische Statuen, da sieht man, hat man ja schon früh gezeigt bekommen, was so das Idealbild ist und die kommen dem schon sehr nahe und spätestens zu Zeiten mit Dragon Ball Z, da war man dann ganz lost in diesen ästhetischen Idealbildern der männlichen Physik und deswegen ja, Men's Classic Physik ist schon sehr ästhetisch.
Ist doch bald Mr. Olympia wieder, ne? Ist das nicht
jetzt bald? Ich glaube tatsächlich in 2 Wochen schon, ja. Jetzt war ja die Arnold Classics, ja. Wo ja auch zum Beispiel so Nick Walker, falls ihr der was sagt, der ist ja das neue Sternchen am Bodybuilding-Himmel, hat einfach die Arnold Classics gewonnen und die New York Pro. Die ja noch nicht mal Markus Rühl gewonnen hat zu seinen besten Zeiten. Also dieser Dude, ich glaube, der ist 24, 25 oder so und reißt alles ab. Also es wird auf jeden Fall eine spicy Sache
am Mittwoch. Das wäre so ein klassischer Fall mit Ende 30.
ich hoffe nicht.
komplett Organversagen oder
so. A la Dallas McCarver. Ich hoffe es nicht, weil es ist auf jeden Fall krass anzusehen und Ich bin gespannt, was passiert. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich meine, ein paar, Steve Bentin ist ja am Start. Dann, der übrigens überfallen wurde, haben wir jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen, aber ist auch, denke ich, nicht so wild. Habe ich nur peripher so gesehen in seiner Story bei Rap One, dass er in Mexiko ja jetzt ist, um in die USA von dort einreisen zu können. Wurde einfach mal überfallen von zwei Mexikanern mit einer Machete. So, ja, passiert jeden Tag, würde ich sagen. Alter, das muss ja, also überleg mal, du wirst auf der Straße von zwei vermummten Menschen mit einer Machete, mit so einem ein Meter, gefühlt halben Meter langen Schwert angegriffen. Und die wollen deine Bauchtasche entnehmen.
Also ich meine, Mexiko ist ja dafür bekannt, aber dass es dann tatsächlich passiert, glaubt man halt auch nicht, ne? Das ist schon
krass. Habt ihr nicht auch vorgehabt, irgendwann habt ihr mal gemeint, nach Mexiko eventuell, oder? War das nicht irgendwie so?
Ja, ich weiß jetzt nicht, wo er überfallen wurde. Ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt mitten in Cancun bist, wahrscheinlich ist es da genauso, aber ich denke mal, so in so einem Urlaubsresort passiert da nicht viel. Ich weiß nicht, wo die jetzt sich aufgehalten haben, aber wahrscheinlich bist du auch selbst noch nicht mal.
Ja.
Also die werden ja auch jetzt nicht irgendwo außerhalb sein. Wahrscheinlich passiert das dort genauso wie auch in irgendeiner anderen Stadt. Ne? Ich weiß es nicht.
Ja, gut. Auf jeden Fall eine krasse Story. Es passiert immer mal wieder was. Leider auch ab und zu mal nicht so schöne Sachen. Aber ihm geht's ja gut. Das ist die Hauptsache. Und ja, ich würde sagen, dann sind wir auch am Ende von der heutigen Folge. Es hat uns mal wieder gefreut, dass so zahlreiche Fragen hier reingekommen sind. Also wie gesagt, an alle Podcast-Hörer, guckt gerne mal immer wieder in die Instagram-Story rein. Dort rufen wir immer mal wieder zu Fragen auf und machen einen schönen Livestream mit euch zusammen. Ich weiß, mittwochs ist es meistens mittags rum nicht so einfach möglich für jeden von euch zuhören, aber ihr könnt den Livestream oder den
Jetzt Podcast... Jetzt am Sonntag, ihr seid ja
genau,
sonntags immer am Start.
...wieder hören oder auch auf Instagram nochmal euch anschauen, speichern wir. Gut. In diesem Sinne.
Ja, sind die Bauarbeiter bei dir im Raum?
Ey, es ist ganz schlimm. Deswegen sind draußen, das Fenster ist offen. Aber wir sind jetzt erst gekommen, Gott sei Dank. Ey, ciao einfach. Ich weiß nicht. Bei uns wird eine Solaranlage aufs Dach gebaut. Die war zwar schon drauf, aber anscheinend noch nicht ganz fertig. Ich glaube, die bauen gerade das Gerüst ab. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich muss es mal gleich abchecken. Das ist so ein Gerüst am Haus so entlang, dass die da hoch können. Naja, cool. Gut. Leute, wir sind raus. Macht's gut. Wie gesagt, supportet uns ein bisschen mit einem Einkauf im Fitnessanleitung-Shop. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
Adios.
Es ist das Jahr 2021 und du möchtest endlich etwas verändern. Fitnessstudios öffnen wieder und du möchtest diese Chance ergreifen, um dich weiterzubilden und endlich deinen Traumkörper zu erlangen. Du hast aber vollkommen die Schnauze voll von irgendwelchen dubiosen Fitnessprogrammen, weißt gar nicht mehr, was du dir aussuchen sollst aus diesem Dschungel voller Informationen. Dann habe ich das Richtige für dich, nämlich die Fitnessanleitung, das einzige Online-Programm, das du jemals brauchst. Aber es ist gar kein Programm, es ist ein Online-Portal mit regelmäßig kostenlosen Updates zu allen relevanten Themenbereichen von Fitness über Ernährung zu verschiedenen Diätmethoden. Du kriegst Trainingspläne, Ernährungspläne, einen ganzen Muskelguide dazu. Du hast hier wirklich alles, was du brauchst, um endlich durchzustarten und deinen Traumkörper zu erreichen. Gucken wir einmal rein. Hier siehst du verschiedene Ernährungspläne für alle Kalorien, Anzahlen, die du dir nur vorstellen kannst. Du hast Mahlzeitenlisten, sprich ein ganzes Kochbuch integriert. Du hast verschiedene Trainingspläne, über Anfängertraining bis hin zu fortgeschrittenen Plänen, über einen Ganzkörper, Zweiersplit, Dreiersplit, Vierersplit, aber auch Homeworkouts. Und eigentlich alles, was du brauchst, sogar Intervallfasten ist dabei. Ich kann dir die Fitnessanleitung empfehlen, wenn du Anfänger bist, aber auch fortgeschrittener bist und dich weiterbilden willst, wirklich dein Fitnesswissen vertiefen willst und langfristig deinen Körper in die Richtung bringen willst, die du dir vorstellst. Egal ob abnehmen, zunehmen oder einfach nur so auszusehen, wie du gerne aussehen möchtest, aber auch um einfach gesund und fit zu bleiben und zu leben. Ja, dafür ist die Fitnessanleitung das optimale Portal, das optimale Programm, was eigentlich kein Programm ist, denn Programme funktionieren nur über eine bestimmte Zeit und am Ende des Programms wirst du alleine gelassen. Nicht so bei der Fitnessanleitung. Wir haben neben dem Online-Portal einen YouTube-Kanal, wo du dir regelmäßig kostenlose Videos anschauen kannst zu allen relevanten Themen. Wir haben unseren Fitnessanleitung-Podcast und ein individuelles Coaching. Aber hier mit dem Online-Portal bist du wirklich rundum abgedeckt und kannst alle Informationen, alle richtigen und relevanten Informationen zum Thema Ernährung, Training und allen anderen Bereichen abrufen, jederzeit, wann du willst, von überall, sowohl am PC als auch mobil und unterwegs. Ich kann dir die Fitnessanleitung ans Herz legen. Guck bei fitnessanleitung.de vorbei und schnapp sie dir jetzt.